Ist das noch geheim oder kannst du verraten, um was es geht?
Das ist überhaupt nicht mehr geheim. Das ist ganz wichtig, dass die ganze Welt das weiß. Also, soll ich es verraten? Wir haben schon anderthalb Jahre Padel gespielt und dachten eigentlich, dass wir es ziemlich gut können, weil wir in Berlin ungeschlagen waren. Dann sind wir da hingefahren, dann kam er und sagte, ich weiß gar nicht, wie es richtig geht. Ich habe erst 6 Mal Padel gespielt und dann haben die uns komplett vom Platz gefegt. Das ist nämlich als Stachel bei mir im Gesäß sitzen geblieben.
Du kommst ja aus dem Tennis. So, heute spielst du noch Tennis. Wenn du dich entscheiden müsstest, Tennis oder Padel?
Das ist wirklich die Frage. Nach allem, was er gesagt hat, glaubst du...
Das ist diese Geburt dieses Podcasts. Wird der Sport, ist er wie eine heiße Affäre oder ist es die große Liebe?
Padel Time, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Padel-Podcast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Padel Time, der Padel Podcast. Heute mit 2 Ranglistenspielern.
Auch jetzt.
Also, mit einem wunderbaren Gast. Erstmal Grüße an Johannes Jojo Lindmeier, Nummer 1 im Padelsport, Deutschlands bester Padelspieler. Und die Nummer 18, ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, bei U45, Jasper Ahrens.
Oh, ich dachte, jetzt kommt irgendwie, Jojo Lindmeier ist Nummer 18 irgendwas in Europa und jetzt kommt gleich die Demütigung für mich.
Ja,
direkt im Anschluss.
Bevor wir jetzt auch zu unserem Gast kommen, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue, ich frage mich jetzt, nachdem ich das gelesen habe, dass du die Nummer 18 bist bei U45, wie du überhaupt Nationalmannschaft spielen kannst.
Ja, das weißt du doch.
Gekauft.
Nein, so. Ich bin Berufsfunktionär, der, da kommen wir auch noch gleich drauf, der auch mitzubestimmen hat, wer am Ende der Trainer der Nationalmannschaft ist und damit auch, wer dann aufgestellt wird. Ich muss ja irgendwie meinen Mangel an Fähigkeiten irgendwie ausgleichen.
Ja,
also soll ich das denn sonst machen?
Jetzt wissen wir es definitiv. Liebe Grüße an Jojo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du?
Guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Folge. Ich bin in meinem vertrauten Heim in Köln.
Der Padel-Hochburg Deutschlands, aktuell noch.
Das habe ich gelernt von dir, genau. Mhm. Da gibt es ja sogar eine Stadtliga oder sowas auch. So eine
eigene. Alles Mögliche.
Wahnsinn. Lass uns mal mit was ganz anderem anfangen. Jojo, was ist dein Lieblingsbrettspiel?
Siedler von Catan. Boah, das wurde dieses Jahr schon einige Male gespielt.
Ich habe so ein paar Interviews von dir gelesen und ein bisschen durchgegangen. Das scheint ja wirklich eine Passion von dir zu sein. Also Brettspiele jetzt mal, vergessen wir mal kurz Padel und Tennis, aber Brettspiele scheinen ja wirklich, würdest du sogar auf eine einsame Insel mitnehmen.
Da hast du wirklich tief im Internet gegraben, um das rauszufinden. Aber tatsächlich, ja, aber das ist völlig egal, was für Spiele es sind. Seien es Brettspiele, seien es andere Minigames, seien es Spiele auf der Konsole. Ich bin da für jede Schandtat zu haben und relativ leicht zu überzeugen, wenn es um sowas geht.
Sehr schön.
Du wieder. Siehst du, was du alles weißt, was du alles immer recherchierst.
Ja, da muss ich ja mit den Gästen auseinandersetzen. Entschuldigung, du kommst hier, du kommst zu spät, kommst unvorbereitet.
35 Jahre Bild-Zeitung hinterlassen.
Da gab es auch ein relativ schönes Foto dazu, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Genau. Kann das sein?
Ja.
wo ich das war, glaube ich, auch, ist auch in Holland entstanden und sitze dann da mit meiner Freundin und ich weiß gar nicht, was für ein Spiel wir da gespielt haben, aber ich glaube, ich habe verloren auf jeden Fall.
Sehr schön.
So auf jeden Fall mein Blick.
Genau, absolut. Dann lass uns mal zu Padel kommen. So, ich darf ja jetzt mittlerweile seit einer Woche mitreden. Du wirst es nicht wissen, so ein bisschen Running Gag unseres Podcasts, den wir jetzt seit einem Jahr machen, war eigentlich, dass ich noch nie Padel gespielt habe und eigentlich nur Jasper zugehört habe, dumme Fragen gestellt habe und gelernt habe. Seit einer Woche jetzt war ich das dritte Mal auf dem Platz, muss sagen, ich kann jedem nur zustimmen, der diese Sportart liebt. Es ist wirklich eine fantastische Sportart und ich will jetzt gar nicht zurück zu deinen Anfängen gehen, sondern lass uns mal in der Gegenwart anfangen. Ich habe gestern gespielt auf einem Platz, eine Riesenanlage, es gab nur 2 Plätze, aber Beach Mitte, Jasper Ahrens, du wirst es ja kennen, du kennst die Anlage wunderschön, im Verhältnis zu den Beachvolleyballplätzen, aber wirklich sehr unterrepräsentiert. Wenn du jetzt mal aus deiner Sicht, und du bist ja jetzt schon seit, glaube ich, fast 10 Jahren, 8 Jahre dabei, der Sport hat momentan nochmal einen ganz außerordentlichen Boom. Aber was ist aus deiner Sicht jetzt momentan wirklich das, was dieser Sport, was vielleicht auch ein Verband, auch an Jasper gerichtet, was muss passieren, um diesen Sport jetzt wirklich so, ich sag mal, so auch in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und vom Rand wegzukommen? Oder sind wir da schon weiter, als mancher denkt?
Also du sprichst es schon an, wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, wie es aussah vor 10 Jahren. Da war es wirklich echt ein riesengroßes Problem, irgendwie einen Platz in Deutschland zu finden, wo man irgendwie spielen kann. Und das war jetzt in meinem Fall so. Ich habe in Dortmund gewohnt, habe in der Paddelbox war es nicht, auf jeden Fall in Herne in der ersten Indoor-Anlage gespielt bei Mike Rose. Das war sensationell, das war relativ nah um die Ecke, aber ansonsten war weit und breit erstmal gar nichts. Und auch die Plätze das war jetzt nicht dauerhaft ausgebucht, das war echt überschaubar. Und mittlerweile ist es ja so, also gerade hier in Köln ist es und in Berlin, ich habe letzte Woche mal reingehört bei euch, scheint es ja genauso zu sein. Das ist super schwierig, im Nachmittags- oder Abendbereich einen Platz überhaupt zu finden. Insofern denke ich, dass der Verband und der Sport wirklich ein Wachstum erlebt und das auch weiter so läuft. Ob es jetzt der Boom ist, weiß ich nicht, bin ich jetzt auch nicht zwingend unbedingt der Fan von, dass es hier in Deutschland unbedingt ein Boom sein muss, sondern vielleicht eher ein stetiges und schönes Wachstum, dass der Sport allmählich immer größer wird. Und ja, langfristig sehe ich den Sport aber in der Sportlandschaft Deutschland als etablierten Breitensport. Da bin ich von überzeugt. Und da macht der Verband, denke ich, gerade auch eine gute Arbeit.
Was? Siehst du mal, hör doch mal, es gibt auch solche, du immer mit deinen kritischen Stimmen, die mich immer fertig machst, was meine Verbandsarbeit angeht.
Nein, der Verband macht eine ganz tolle Arbeit. und sag mal, jetzt auch wirklich mal aus deiner persönlichen Sicht, auch aus deinem Umfeld, du bist jetzt lange auch dabei. Was glaubst du eigentlich, warum sich das am Ende durchsetzen wird und warum es vielleicht nicht auch einfach, es gab ja auch andere Sportarten, die mal für Phasen so kleine Peaks hatten oder mal einen besonderen Stellenwert hatten. Was glaubst du, was wirklich an Padel das Besondere ist, dass es sich eben auch durchsetzen kann langfristig?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei diesen Attributen, die Padel einfach so auszeichnet. Es ist ein sozialer Sport, es catcht alle sofort, es hat ein Stück weit einen Suchtfaktor und am Ende ist es schwierig, jemanden von einer Sucht wieder abzubringen. Und so ist es auch beim Padel. Entscheidend ist es eher, wie kriegen wir die Leute alle auf den Platz und wie kriegen wir den Padelsport dahin, dass Padel nicht mit einer Wassersportart assoziiert wird, sondern eben mit der coolsten Rückschlagsportart, die es auf diesem Planeten gibt. Insofern ist das, glaube ich, das, was diese Faszination einfach ausmacht. Und so beobachte ich das auch bei mir im Umfeld. Sobald die Leute den Platz betreten und das einmal ausprobiert haben, gibt es relativ wenige, die sagen, boah, nee, war nix, irgendwie macht keinen Spaß, sondern man bleibt eher dabei und versucht irgendwie Freunde, Bekannte, Familie zu überreden, mal mitzukommen.
Ja, kann ich definitiv nur bestätigen. Also wir haben es, wie gesagt, im Freundeskreis jetzt, ich habe jetzt in einer Woche dreimal gespielt, einmal mit drei Personen, die es noch nie gemacht haben. Jeder von denen will es fortsetzen und will es weitermachen. Und ich glaube, die Herausforderung, wir haben das öfter hier im Podcast schon mal gehabt, ist wirklich das zu schaffen, weil du Menschen so schnell begeistern kannst, sie dann auch irgendwie bei dem Sport zu halten, weil es ist in der Tat entweder organisatorisch oder halt eben vom Angebot noch, ja, manchmal schwierig, eben auch dann dem Sport auch entsprechend nachgehen zu können. Ich glaube, das wird eine Herausforderung, die Leute einfach dann auch so bei diesem Sport halten zu können, oder? Wie seht ihr das?
Ich hatte das ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet oder auch schon, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich sehe es eigentlich auch ähnlich wie Jojo. Also ich bin schon ein Fan von einem Boom. Also ich will natürlich, dass es einen Boom gibt. Aber ich glaube, was Jojo eigentlich meinte, war, dass das Wachstum nicht, das muss keine Explosion sein, die dann hinterher wie so eine Silvesterrakete auch irgendwie verpufft, sondern dass es irgendwie nachhaltig wächst und dass man auch die Strukturen so nachhaltig aufbauen kann, dass es auch länger anhält. Einfach, dass es dann sich so etabliert, dass wir am Ende, wie er auch schon richtig gesagt hat, wir einen etablierten Breitensport haben. Aber ich mache mir da auch nicht so viel Sorgen wie du, weil ich nicht so eine kritische Journalistenseele in mir lebt. Und zweitens, weil ich ja auch sehe immer, was passiert. Also ich sehe die Wachstumszahlen, die jetzt da sind, die sind für mich eigentlich so gut, wie sie sind. Ich finde es super, wenn sich die Anzahl der Plätze, keine Ahnung, jedes Jahr um 40-50% erhöht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn es jetzt nicht ist wie in Schweden, dass wir halt von 50 auf 5.000 Courts in wenigen Jahren explodieren, nee, dann hat es das Zeug dazu auch zu verpuffen und zu krachen. Insofern bin ich eigentlich im Moment total zufrieden, wie die Entwicklungs- oder wie die Wachstumskurve vom Sport gerade ist.
Jojo, bevor wir zu deiner diesjährigen Saison kommen und deinen Zielen und Ambitionen, auch ein Thema, was ich mal ganz spannend finde und deine Meinung gerne hören würde. Wie bekommen wir auch vor allem Kinder und Jugendliche zu diesem Sport? Ich sage jetzt mittlerweile schon wir, weil ich kann Jojo da nur bestätigen, wirklich auch verfallen bin. Also es ist wirklich so. Du fängst einmal an und du willst nicht mehr aufhören. Gestern, ich wollte auch nicht vom Platz. Wie kriegen wir Kinder und Jugendliche dahin? Was glaubst du? Hast du da irgendwie Vorstellungen oder ist da auch schon vielleicht eine Menge passiert?
Ich kann nicht genau sagen, wie da die konkreten Pläne jetzt seitens des Verbandes aussieht. Nur ich denke, dass es wichtig sein wird, auch da Angebote zu schaffen und dass man da auch aktiv die Kinder auf den Platz holt. Seien es beispielsweise Schulprojekte, also dass man versucht, als kommerzielle Halle oder vielleicht auch als Tennisverein, die Padel eben anbietet, dass man da in die Grundschulen, in die weiterführenden Schulen reingeht, die Kinder rauszieht, da mal vielleicht den Sportunterricht dann auch mal eben als Padelunterricht eben macht. Ich habe das vor ein, zwei Jahren tatsächlich mal gemacht für mehrere Wochen. Das war eine Schule, das war eine Grundschule, da kam wirklich von Woche zu Woche kam die nächste Klasse. Und wenn du dann aus einer 30-köpfigen Grundschule oder weiterführenden Schulklasse nur zwei oder drei hast, die sagen, das war so geil, ich mach weiter, dann hast du am Ende bei einer ganzen Schule hast du vielleicht 30, 40 Kinder vielleicht, die am Ende sagen, ey, das war so cool, jetzt fange ich damit an, jetzt nehme ich Training, jetzt gehe ich mit meiner Familie regelmäßig spielen. Das würde schon helfen, definitiv. Und am Ende ist es natürlich auch die Frage, häufig bringen die Eltern, die schon Padel spielen, auch ihre Kinder mit auf den Platz. Also auch da, und das ist aber, glaube ich, relativ intuitiv. Also dass die Eltern, die schon Padel spielen, finden den Sport so gut, dass sie, glaube ich, ihre Kinder von sich aus auch mitnehmen. Nur da muss eben einfach noch auch mehr Angebot geschaffen werden durch solche Auktionen zum Beispiel. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein.
Ja, ich glaube, das wird ja dann irgendwann auch dieser Schritt sein, um vielleicht auch Lücken zu anderen Ländern nochmal eben zu schließen, um auch in einer ganz anderen Altersstruktur eben auch anzufangen und dann eben auch eine ganz andere Art von Förderung wahrscheinlich auch zu haben, Jasper, oder?
Mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass das die allergrößte Herausforderung für uns ist. Also, oder die größte Aufgabe als Verband, für diese Strukturen zu sorgen. Und also speziell, was die Jugendlichen angeht und nicht unbedingt die Senioren. Ne? Also die sind nicht die Zukunft des Sports. Umso froher sind wir nicht, da kommen wir nachher noch drauf, dass Jojo sich erstmal entschlossen hat, nicht die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, sondern die Senioren, die am Ende ihres Lebens und Padelweges stehen. Übrigens, eine Geschichte fällt mir dazu ein, die muss ich noch kurz loswerden, weil ich weiß, das weißt du nicht, Jojo, aber Peter hat wenig Freuden im Leben. Eine der großen Freuden, jetzt hat er eine dazu gewonnen mit Padel. Eine zweite ist die Scheitergeschichten bei mir aus dem Padel. Also ich kenne kaum eine größere Freude in seinem Gesicht, als wenn irgendwas scheitere im Padel. Das kann irgendwie das frühe Ausscheiden bei einem Turnier sein oder sowas. Da hätte ich noch eine gute, die dich freuen wird. Wir waren nämlich, glaube ich, weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, deutsche Meisterschaft in wo war das noch? In Herne, ne? Wo du gespielt hast, in der Halle von Mike Rose. Da hast du eine deutsche Meisterschaft mitgespielt, ich glaube mit Daniel Lingen zusammen. Und ich glaube, da hattest du erst, so wie ich, das ist nämlich als Stachel bei mir im Gesäß sitzen geblieben, da hattest du, glaube ich, erst 6 oder 7 Mal Padel gespielt, das hast du zumindest erzählt. Und ich war mit meinem Partner da, wir sind natürlich auch schon viel älter, aber wir haben schon 1,5 Jahre Padel gespielt und dachten eigentlich, dass wir es ziemlich gut können, weil wir in Berlin ungeschlagen waren. Dann sind wir da hingefahren, dann kam er und sagte, ich weiß gar nicht, wie es richtig geht, ich habe erst 6 Mal Padel gespielt und dann haben die uns komplett vom Platz gefegt und wir sind nach Hause gefahren und dachten, ach du Scheiße, jetzt ist der auch noch so jung und die Wachstumskurve wird natürlich auch noch eine andere sein, der fängt jetzt schon und ist jetzt schon besser, wir können eigentlich aufhören. Also eine sehr, sehr frustrierende Fahrt nach Hause. So.
Naja gut, aber immerhin hast du gegen die spätere Nummer 1 aus Deutschland verloren. Das kann man dann ja auch mal
einfach mal sitzen lassen. Verlieren kann ich gegen jeden.
Das wollen wir mal sehen. So, dann kommen wir mal zu deiner Saison, Jojo. Und auch mal, wir haben auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch eben, so wie ich, neu zu diesem Sport kommen. Deshalb lass uns mal mit dir nochmal ein bisschen anfangen. Kann man von Padel leben?
Aktuell noch schwierig. Also ganz klare Antwort, das muss man einfach so sehen. Auch wenn wir das Nummer-1-Team in Deutschland sind und großzügig von diversen Sponsoren, die wir haben, unterstützt werden, ist es momentan einfach noch nicht drin zu sagen, okay, wir können davon eine Familie ernähren. Also da müssen wir auf jeden Fall nebenbei noch auch ein paar andere Kröten verdienen. Das ist einfach so. Nur, ja, wir versuchen gerade einfach unser Bestes, das in eine Richtung zu drücken, dass man da eben mehr draus machen kann. Die Frage ist jetzt natürlich auch bei mir, wie lange mache ich das Ganze? Ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, so wie noch vor knapp 10 Jahren, wo Jasper und ich mal schon mal auf dem Platz standen, sondern ja, ich habe so viel Freude gerade noch am Wettkampf, dass ich alles mitnehme, was geht. Und solange wir unseren eisernen Nummer-1-Thron innehaben, werden wir natürlich auch weiterspielen und den auch knallhart verteidigen. Das ist auf jeden Fall der Plan.
Dazu eine Frage. Wie, also für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, das werden ja einige sein, die das auch hören, also die von dir gehört haben, aber die sich auch genau diese Frage stellen, ne? Die also die Namen Matthias Wunner und Jojo Lindmeier, die hört man sehr viel in der deutschen Paddelszene und weiß auch, das ist das beste deutsche Team aktuell und ist so ein bisschen auch das Vorzeigemodell in gewisser Weise, weil ihr, glaube ich, die ersten wart, die so, sagen wir mal, konsequent zusammen trainiert habt und auch nicht so in der Rotation wart, wie das vorher vielleicht noch der Fall war, ne? Da hat in der Nationalmannschaft immer mal jeder mit jedem gespielt, mal mit dem, und ihr habt euch dann irgendwann committed, zusammen zu spielen. Und man hat dann relativ schnell den Erfolg gesehen, dass ihr euch abgehoben habt und eigentlich ja auch über einen langen Zeitraum eigentlich mehr oder weniger ungeschlagen dann wart so in der Szene. Für Leute, die dich nicht kennen, wie sieht so eine Woche bei dir aus, wenn du sagst, du musst noch Geld dazu verdienen? Was heißt das? Also was machst du? Studierst du noch? Arbeitest du nebenher? Und wie sieht vor allem so eine Trainingswoche bei dir aus? Wie oft trainierst du? Also wie sieht dein Paddelberufsalltag aus?
Fangen wir mal vorne an. Also was mache ich noch nebenbei? Also ich habe in den letzten, ich habe an der Sporteschule studiert, bin auch tatsächlich noch eingeschrieben, muss im Endeffekt noch auf, ich sag mal, beenden drücken. Das habe ich noch auf der To-Do-Liste. Ist aber auch gerade ganz, ganz schön, noch diesen Studentenstatus an der Sporteschule innen zu haben, weil ich dadurch auch andere nette Dinge noch nebenbei habe, wie den Zugang zu den Sporteinrichtungen und so weiter und so fort. Das hilft natürlich auch im Trainingsalltag. Hab da aber auch einen Lehrauftrag gehabt für Tennis. Hab ab und zu da auch in den Paddelkursen, die jetzt mittlerweile an der Sporthochschule auch angeboten werden, auch mitgewirkt so ein bisschen oder mitgeholfen, sagen wir es mal eher, hier und da für die Dozenten schon mal eingesprungen, wenn es hieß, heute machen wir keinen Tenniskurs, sondern wir machen Paddel-Exkurs. Das habe ich dann ab und zu schon mal übernommen und habe im Hochschulsport dort gearbeitet, war so ein bisschen für die Studierenden zuständig, die bei internationalen, nationalen Wettkämpfen unterwegs waren. Und logischerweise, was sich, glaube ich, von selbst ergibt, immer mal wieder Training zu geben. Also versuchen da irgendwie mein Wissen, was ich im Paddelsport irgendwie aufgegriffen habe, dass ich das jetzt versuche, so ein bisschen weiterzugeben. Das so da der Background, so wie ich das irgendwie so ein bisschen neben des Sports mache. Und der Trainingsalltag war dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen anders. Ja, wir waren 3,5 Monate in Barcelona und haben dort ja, fleißig trainiert. Da wird natürlich jeder Tag voll ausgenutzt. Unter der Woche 2 Einheiten pro Tag plus Fitnesstraining. Das war nochmal eine ganz andere Intensität. Das war schon extrem. Hier in Deutschland würde ich sagen, trainieren wir ja, 3-4 Mal die Woche in etwa. Dann auch eben plus individuelles Fitnesstraining, so wie es bei jedem eben passt. Ja, aber tatsächlich, wir verabreden uns zu viert und spielen irgendwie ein Match, sondern wir versuchen, Routinen durchzugehen. Wir versuchen, viel Rhythmus zu spielen, viele Kontrollübungen zu spielen, bestimmte Spielsituationen aufzunehmen, die im Match eben wichtig sind. Und das hat uns, glaube ich, auch das, was du eben angesprochen hast, Jasper, so ein bisschen nach vorne getrieben. Das war auch das, was Wunni und ich zuerst, glaube ich, überhaupt gemacht haben. Also wir haben uns für ein Jahr zu zweit auf den Platz gestellt, 3-4 Mal die Woche und haben einfach nur, ohne Punkte zu spielen, einfach nur trainiert. Und das hat uns, glaube ich, so ein bisschen diesen Vorsprung gegeben, den wir jetzt gerade haben.
Sag mal, jetzt, wenn man sich das so vorstellt, also einerseits das Wissen, also ich muss nebenher noch auch einfach was verdienen, um durchzukommen, um einfach das aufrechtzuerhalten, trotz Sponsoren. Auf der anderen Seite die Ambition und der Ehrgeiz, einfach auch den eigenen Status nicht nur zu behalten, also den sportlichen, sondern natürlich auch besser zu werden, so wie du es beschrieben hast, auch mit dem Camp in Barcelona. Aber wie lange ist denn sowas aufrechtzuerhalten? Das ist ja schon ein ziemliches Pensum, was dann gegangen wird von dir oder von euch. Und wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit endlich, oder?
Definitiv ist das endlich. Ich sage mal, ich sehe das Ganze auch irgendwo mit einer ganz anderen Perspektive. Also ich sehe mich jetzt nicht nur als Spieler, aktuell natürlich in der Situation, nur langfristig habe ich auch Lust, im Paddelsport was zu bewirken, was zurückzugeben, versuchen, da natürlich dann auch beruflich einzusteigen, in welcher Form das auch immer sein mag. Da öffnen sich natürlich auch gewisse Türen, wenn man da sich so tief in die Materie einbegibt, dass da Angebote auf den Tisch kommen. Und da freue ich mich drauf, da habe ich Lust zu. Und ein Angebot kam jetzt nämlich erst vor kurzem, wo ich eben hoffe, ja, auch da so ein bisschen die spielerische Expertise und das Know-how, was ich gesammelt habe jetzt in den letzten Jahren, dass ich das eben auch weitertragen kann. Und das hilft letzten Endes natürlich auch dem Sport in Deutschland weiter.
Ist das noch geheim oder kannst du verraten, um was es geht?
Das ist überhaupt nicht mehr geheim. Das ist ganz wichtig, dass die ganze Welt das weiß. Also, soll ich es verraten?
Also eigentlich nein, aber...
Nee. Also wir konnten Jojo dazu gewinnen, der Trainer der Senioren-Nationalmannschaft zu werden.
Das ist ja großartig.
Das ist absolut großartig und hat auch zu einem Freudensturm geführt an WhatsApp-Nachrichten, als das rauskam. Sowohl in der Gruppe als auch einzeln so Nachrichten, die bei mir ankamen und sowas. Also die Freude darüber ist wirklich riesig groß. Auch da nochmal für die, die ihn nicht kennen. Was wir natürlich oder ich auch beobachtet habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Jojo spielt ja auch in der Bundesligamannschaft, ist auch aktuell deutscher Meister mit dem TC Weiden. Da spielt ein Großteil der Nationalmannschaft in dieser Mannschaft oder ein Kernteil der Nationalmannschaft spielt in dieser Mannschaft. Wenn die spielen, ist meistens derjenige, der das Coaching macht und der am Rand die Spielanalyse macht und mit den Spielern spricht, er. Und das ist auffällig sozusagen, weil das muss man ja auch immer hinkriegen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist leicht gesagt, wir haben uns an den Platz gestellt und wir haben einfach nur Übungen gemacht oder sowas. Das fällt wahnsinnig schwer im Paddel, weil der Reiz so groß ist, zu zocken. Also Spiele zu spielen und das Spielerische überhand nimmt, weil man ja eigentlich spielen will. Und der, sagen wir mal, das disziplinierte Trainieren von bestimmten Sachen erstmal dem entgegengeht. Und das hinzukriegen und das da auch die nicht nur die Disziplin, sondern auch die, das Wissen zu haben, um das da einzusetzen, um sich und den Partner irgendwie voranzubringen, ist natürlich wichtig, dass man das kann, um das, um als Team besser zu werden, aber auch natürlich jetzt im Jojos Fall auch für die Zukunft, wenn wir das natürlich großartig finden, dass er da auch einen Weg für sich sieht, sowas zu machen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein absoluter Freudenmoment für uns gewesen, als er gesagt hat, ja, das will er machen.
Ja, ich war auch, ich will nicht sagen überrascht, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, als die Anfrage kam, weil das ist eine super schöne Herausforderung. Das wird für mich auch eine super coole und neue Erfahrung irgendwie sein, weil klar, ne, das Arbeiten irgendwie mit Kindern oder Studenten eben im Fokus stand eben bei mir. Letzten Endes geht's, glaube ich, wird's bei den Senioren halt wichtig sein, glaube ich, jeden da so ein bisschen abzuholen. Also da sind eben auch viele starke Charaktere dabei, was ja eben auch gut ist. Da sind viele auch gute Spieler schon dabei, die, ja, sagen wir, von sich wahrscheinlich auch überzeugt sein werden, dass ich da eben auch hoffe, da so ein bisschen auch reingehen zu können, um da nochmal so ein bisschen ein paar Prozent einfach auch rauszuholen. Da freue ich mich drauf, auch wenn es natürlich hier und da, das gehört halt einfach auch logischerweise dazu, bei so einer Meisterschaft oder bei so einem Team-Event, dass da auch manchmal Differenzen sein werden, auch das gehört dazu. Und da bin ich für bereit, da habe ich Lust zu und freue mich auf diese ganze Reise.
Das ist mega.
Das ist ja schön. Das klingt ja, dass es jetzt bei den Senioren auch mal endlich nach dem Leistungsprinzip geht und Jasper Ahrens nicht mehr in der Mannschaft auch da
ist. Ja, das ist richtig.
Aber das ist was anderes. Lass mich nochmal, Jasper hat das gerade angedeutet. Du spielst ja sehr, sehr lange schon mit deinem Partner zusammen. Und wie gesagt, ich bin Anfänger, aber ich habe da immer wirklich sehr euphorisch und sehr interessiert Jasper zugehört, wenn er über diese Chemie und über das Besondere eben auch dieses Spiels gesprochen hat, wenn es darum ging, mit wem man spielt und wie wichtig Kommunikation ist. Was ist euer Geheimnis, dass ihr beiden das jetzt über so viele Jahre hinbekommen habt und auch so erfolgreich? Oder ist es am Ende so, ihr seid auf dem Platz und dann geht ihr runter und würdet euch am liebsten, weiß ich nicht, rechts und links einen auf die Backe hauen? Weil es ist ja schon wirklich eine sehr lange Zeit, die ihr beide das jetzt geschafft habt.
Ganz blöder Spruch an der Stelle, das ist so wie in einer Beziehung auch, man muss miteinander vernünftig kommunizieren. Also das ist einfach unfassbar wichtig, dass wir auch so nach Matches, wenn der eine mal schlecht gespielt hat und der andere nicht, dass wir eben nicht auf den anderen stinkig sind, sondern dass wir versuchen, irgendwie Lösungen zu finden, warum das denn so war, dass der eine schlecht gespielt hat und der andere nicht. Dadurch sind wir natürlich auch gewachsen. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich in vielen Situationen auf dem Platz Wunni komplett schon lesen kann und er mich lesen kann und genau weiß, was gerade bei dem anderen abgeht, ohne dass wir miteinander reden, sondern da reichen 2, 3 Blicke, da reicht eine Mimik, da reicht irgendwie mal ein tieferer Blick in die Augen, wo der andere genau weiß, was gerade abgeht. Und das ist natürlich auch immer nicht so easy, ne, weil je besser man sich kennt, desto mehr kann das auch dazu führen, dass man da aneckt. Nur aktuell kriegen wir das echt gut hin. Weil am Ende ist es ein Riesenvorteil, den wir haben. Ich weiß ganz genau, was bei ihm passiert auf dem Platz, wie er spielt, wie seine Laufwege sind, wie seine Schläge sind in vielen Situationen. Er weiß das Ganze auch eben von mir. Und das hilft natürlich bei so einem Sport enorm, wo diese Teamchemie über allem steht. Das muss sagen, wenn ich fand das immer ganz schön, unser ehemaliger Nationalcoach Janni Giesbert, der hat damals auch gesagt, so wenn ein Spieler auf einer Skala von 1 bis 10 eine 6 ist und der Partner spielt, ist eine 7, aber in Kombination wird plötzlich die 6 zu einer 8, weil die Teamchemie so gut ist, dann ist das möglicherweise besser, als wenn eine 10 mit einer 4 spielt und die 10 gar nicht zu dem kommt, was sie eigentlich kann und plötzlich von einer 10 zu einer 6 wird. Das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz schönes Image irgendwie gewesen und so versucht man sich da eben zu ergänzen.
Und zwei Sachen. Zum einen, gibt's bei euch einen Augenverdreher und einen, der positiver ist? Also ist einer von euch der Positive, der den anderen immer mitnimmt? Und ne, weil es ist ja immer so ein, also das Juan Lebron-Prinzip, so das Genie auf dem Platz, aber auch der auch gerne die Augen verdreht, weil ich kenne das auch. Mir fällt's manchmal schwer, wenn ich merke, ich habe einen guten Lauf oder der Partner ist beständig, spielt da außerhalb seiner Range und macht Fehler und zieht uns irgendwie runter und es wird negativ und ich krieg den nicht gefasst. Dann ist ja immer die Frage, wie kriegt man den eingefangen? Also gibt es da denjenigen, der dafür zuständig ist bei euch oder ergänzt ihr euch auch da so gut, dass es mal der eine und mal der andere ist?
Also den Juan Lebron Acker, den Augenverdreher, den haben wir nicht. Das versuchen wir dann im besten Fall immer ein bisschen zu verstecken. Natürlich gibt es Momente, wo man nicht mit der Spielweise seines Partners zufrieden ist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, das ist klar. Nur da ist es dann wichtig, dass wir dann eben bei so einer Satzpause oder bei so einem Seitenwechsel das mal ansprechen. So, hey, so ganz vorsichtig anfühlen, du hast mich jetzt gerade, so nach dem Motto, du hast mich gerade zum fünften Mal mit dem Ball verkauft, lass doch mal versuchen, was anderes zu machen. Ja. Und so geht man der Sache dann natürlich irgendwie ein bisschen geschickt aus dem Weg. Schwierig wird es nur dann, wenn du gar nicht redest. Weil wenn du gar nicht redest, dann läufst du in dein Verderben rein und dann ist es auch schwierig, da wieder rauszukommen.
Und ihr wart ja so eine Art Vorbild auch. Ihr wart ja jetzt auch nicht alleine in Barcelona, sondern ihr hattet ja auch so eine Art Padel-WG. Da habt ihr ja auch irgendwie bei Instagram gelegentlich gepostet. Und ich weiß es natürlich auch, weil einer, der auch mit in der WG war, mit dem ich relativ regelmäßig Kontakt habe, Christian Böhnke, der mit seinem Partner Nick Merten auch da war, die haben sich das ja auch so ein bisschen zum Vorbild genommen. Also die spielen jetzt auch beständig zusammen. Und ich glaube, auch die waren nicht die einzigen anderen, sondern ich glaube, waren nicht Vincent Jülich auch zwischendurch da und waren nicht noch andere da? Also erzähl mal so ein bisschen was davon und vor allem will ich wissen, dieser Abstand, der herrschte, also das, sagen wir mal, den Vorsprung, den ihr hattet, konnte der von den anderen minimiert werden in den 3 Monaten oder ist der möglicherweise sogar noch größer geworden? Wie ist deine ehrliche Einschätzung?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage oder beziehungsweise ganz schwer zu beantworten. Also erstmal, das war so dieser Kern, der Christian, der Nick, der Matthias und ich, wir waren so die 4, die das Ganze so ein bisschen organisiert geplant hatten und die Unterkünfte gebucht hatten. Und dann kam ein Vincent, insgesamt bestimmt auch für 5 oder 6 Wochen immer mal wieder in einem bestimmten Zyklus da rüber und hat mittrainiert. Chris Hahn war tatsächlich auch für eine Woche da. Dann, wer sowieso in Barcelona aus der deutschen Nationalmannschaft gerade wohnt, ist Miguel Morales. Das ist ja. Also der lebt in Spanien, ist Spanier, hat eine deutsche Staatsbürgerschaft, spricht aber auch perfektes Deutsch. Insofern hatten wir da echt zwischendurch ein Großteil der Nationalmannschaft drüben, was echt klasse war. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Boah, ganz, ganz schwierig. Man hat schon das Gefühl, man ist fitter geworden, man ist spielerisch stabiler geworden, man ist besser geworden. Aber man muss auch sagen, wir wurden dort nicht trainiert, um, ich sag mal, auf deutschem Level, auf deutschem Paddel besser zu spielen, sondern unser Trainer hat die Vision, dass wir international besser performen. Und das Level oder die Spielweise, wie auf internationalem, auf spanischem Niveau gespielt wird, also dieses ganze Konzept des Paddel ist komplett anders, weil das sind Paddelspieler, die mit Paddel groß geworden sind und logischerweise sind dann auch die Spielflüsse ein bisschen anders als eben bei uns in Deutschland. Ne? Wir sind alles Tennisspieler, die zum Paddel gegangen sind und haben da bestimmte Spielmuster und Allüren, die wir wahrscheinlich nie rausbekommen. Das ist völlig klar. Und gerade wenn dann jetzt ein Nick und ein Christian gegen Wuni und mich spielen, wir kennen uns mittlerweile auch in- und auswendig und wissen schon 5 Schritte vorher, was der eine vorhat und was der andere kann, was der andere nicht kann. Und da muss man sich eher so mit mentalen Tricks so ein bisschen aus der Fassung bringen. Jetzt zu sagen, ob wir da nochmal gelaufen sind oder nicht, weiß ich gar nicht. Also ich glaube insgesamt, vielleicht den anderen Spielern gegenüber, die nicht da waren, wird das sicherlich ein großer Vorsprung sein, weil wir vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen mehr Know-how mitgenommen haben jetzt, was uns langfristig dann auch noch mal hilft, besser zu werden.
Ich finde das ja sehr spannend, weil ich frage mich das jetzt auch noch mal so als Anfänger, aber du hast es gerade angesprochen, wenn du so 2, 3 Beispiele nennen könntest, den Unterschied zu anderen Nationen, Spieler aus anderen Nationen, die damit groß geworden, aufgewachsen sind, andere Abläufe oder Automatismen haben, könntest du 2, 3 ganz konkrete Dinge benennen, woran man dann doch auch heute noch eben diesen Unterschied sieht? Ist das eine Schlagart? Ist das die Wahrnehmung des Feldes? Ist es, ja, also gibt es da irgendwas, was du ganz konkret benennen kannst in dem Unterschied?
Ich glaube, das allererste, was mir jetzt so direkt in den Sinn kommt, ist die Akzeptanz, dass ein Ballwechsel 5 oder 6 Mal neu gestartet werden muss. Dass du akzeptieren musst, du hast gerade 5-mal einen aggressiven Ball oder 4-mal einen aggressiven Ball gespielt und der Gegner befreit sich. Dass du dann sagst, okay, respect your opponent's ball und geh wieder zurück und starte wieder von neu. Beim Tennis ist es so, wenn du einen Angriffsball spielst und du gehst nach vorne ans Netz und der Gegner spielt einen sensationellen Passierball, das kommt dann vor, aber in der Regel beendest du den Punkt. Der Angriff wird meistens dann mit einem guten Volley oder so oder mit einem Schmetterball dann zu Ende gebracht und dann ist der Punkt vorbei. Die dann irgendwie mit Passing Shot und Lob und schieß mich tot. Das sind dann die Highlights in dem Match. Beim Paddel kommt das immer wieder häufig vor, dass du wieder von neu starten musst. Und das ist halt noch schwierig aus den Köpfen der Tennisspieler zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Und dann ist es eben als zweiten Punkt, der mir einfällt, diese wahnsinnige Konstanz, einfach keine, nicht nur technischen Fehler, das meine ich noch nicht mal, sondern keine taktischen Fehler zu machen. Also das wird, Paddel ist wie ein Schachspiel. Also du musst dir vorstellen, dass da jeder Zug 3, 4 Schläge vorher geplant und dann im Endeffekt ausgeführt wird, um den Gegner dann auseinanderzunehmen. Und du weißt es manchmal gar nicht. Teilweise bist du sogar im Angriff und der Gegner spielt einen Ball und du denkst, du bist in der Rallye und 3 Schläge später ist auf einmal der Winkel auf der anderen Seite auf und das verteidigende Team spielt den Ball vorbei. Aber das war dann vielleicht nicht der Ball, der das geöffnet hat, sondern eben 2 oder 3 Schläge vorher. Und das muss man auch erstmal lernen und verstehen, warum das überhaupt so ist. Und das sind, glaube ich, so die ersten 2 Sachen, die mir da extrem einfallen und auffallen.
Finde ich super spannend. Und wenn man das jetzt nochmal auf dich bezieht oder auf euch bezieht, national, wie gesagt, fast alles oder sehr, sehr viel erreicht. Jetzt wart ihr in diesem, in Anführungsstrichen, Bootcamp oder Trainingslager länger. Was sind denn deine, eure Ziele? Jetzt auch dann vielleicht auch mal erstmal international in diesem Jahr. Ist es erstmal ergebnisunabhängig, einfach Lücken zu anderen Nationen oder Spielern aus anderen Nationen zu schließen? Oder wirklich auch konkrete Ziele für euch, was ihr international euch vorgenommen habt?
Long term haben wir schon das Ziel, in Richtung 150 der Welt mal zu schielen. Das ist so unser internationales Ziel, was wir versuchen wollen. Also das heißt, wir gehen auf die internationalen Turniere und versuchen da eben so gut wie möglich abzuschließen und die Turniere da zu beenden. Nur es ist momentan, da würde ich jetzt aber einen Riesenfass nochmal aufmachen, momentan gar nicht so einfach, weil der Zirkus da gerade auf der FIP-Tour super, super spannend und dann vor allen Dingen aber auch schwierig ist, weil wir sind nicht die Einzigen, die sehen, der Sport wird größer, sondern da gibt es genug andere Nationen in Europa, die auch ein Stück weit vor uns schon sind. Und super viele Spieler wie Matthias und mich gibt's da mittlerweile fast wie Sand am Meer. Und die machen das nicht nur 3,5, 4 Monate mal im Jahr, dass sie jeden Tag trainieren, sondern die trainieren das ganze Jahr durch. Also jetzt auch in der Akademie, wo wir waren, da sind spanische Spieler, die spielen diese internationale Turnierserie überhaupt nicht, sondern die sind nur auf der katalanischen Tour oder im Raum Barcelona unterwegs und lagen uns trotzdem. Und von denen hast du noch nie was gehört auf der Tour. Und das ist unglaublich zu beobachten, dass dieser Sport auch in seiner Leistungsdichte so brutal wächst und sich in den letzten 3 Jahren wahnsinnig entwickelt hat. Deswegen, es macht es nicht leichter für uns, aber am Ende haben wir da Spaß dran und ziehen uns dann natürlich auch irgendwie wieder dran hoch.
Was ist deine Einschätzung? Im Tennis ist es ja ziemlich brutal, wer eigentlich davon leben kann. Also wenn man das mal vergleicht mit Fußball oder sowas, ne? Die besten, ich weiß, man sagt ja immer so, die besten Top, also die Top 100 Tennisspieler bei den Männern, ich glaube bei den Frauen wahrscheinlich auch so ungefähr, können gut davon leben und danach wird es schon schwierig. Hast du eine Ahnung, wie das beim Padel ist? Wer kann beim Padel, also wir wissen natürlich, dass die Top-Spieler, also die Top 10, die verdienen alle mittlerweile sehr gut, aber hast du eine Einschätzung, weil du ja auf der Tour bist und auch siehst, was so an Preisgeldern gerade bei den kleineren Turnieren ist und weil du auch gesagt hast, da gibt es Spieler in Spanien in der Akademie. Wie finanzieren die sich? Also wie viele Spieler auf der Tour bis zu welchem Ranglistenplatz? Ich vermute mal, wenn du sagst, ihr wollt 150 werden, da wird es noch nicht ausreichen, um zumindest über Turniereinnahmen davon zu leben. Ab wann kann man im Padel davon leben, nach deiner Einschätzung?
Das ist natürlich jetzt auch gerade ein bisschen die Frage, wie die Spieler sich selber um Sponsoren kümmern. Also klar, die Top-Leute, das hast du jetzt schon gesagt, die ersten 20, die haben richtig fette, dicke Sponsorenverträge und die leben dann natürlich auch davon und vor allen Dingen auch von den großen Preisgeldern, weil sie da dann ordentlich abräumen können. Dahinter, ich sag mal, die Spieler 20 bis 50, die haben natürlich ein geringeres Preisgeldeinkommen, das ist völlig klar, und haben auch, glaube ich, ihre Haupteinnahmequelle über Sponsoren eben. Nur dann wird es irgendwann, gerade wenn du in Spanien bist, wird es schwierig, weil aus den ersten Top 50 hast du wahrscheinlich 30 Spieler aus Spanien, dann hast du 15 Spieler aus Argentinien und dann hast du nochmal den einen Schweden, den Danny Vindal, vielleicht noch ein, zwei Portugiesen, einen Franzosen und das war es im Endeffekt. Und zu sagen, okay, du bist die Nummer, weiß ich nicht, jetzt bin ich ein bisschen weiter oben wieder, aber die Nummer 70 der Welt, das ist ein unfassbares Niveau, nur du bist die Nummer 40 in Spanien, das macht es wieder für den Spieler schwierig, an Sponsoren zu kommen und das ist dann wieder, ich sag mal, unser Vorteil oder der Vorteil der Nummer-1-Paarungen, der Nummer-1-Spieler aus den jeweiligen Ländern, die können sich dann natürlich dort besser vermarkten und zum Teil eben deutlich bessere Sponsorenverträge rausschlagen als Spieler, die rein vom Level her besser sind, aber eben die spanische Staatsbürgerschaft haben, so unfair das eben auch klingt. Aber das war auch in der Akademie eben so. Da sind super viele Spieler, die unser Level haben oder besser sind. Aber am Ende trainieren die morgens auch in der Akademie und gehen dann ab nachmittags bis spätabends, gehen die selber auf den Platz und geben Unterrichtsstunden und müssen logischerweise auch gucken, dass sie am Ende ihre Miete bezahlen können. Durch den Sport natürlich, aber anders funktioniert es nicht.
Wir hatten auch mal, den wirst du glaube ich auch kennen, Fermin Batata Ferreira, der geisterte auch irgendwann mal ein argentinischer Spieler, der in Deutschland so rumgeisterte, der war auch ein paar Mal in Berlin. Der war zwischendurch mal, glaube ich, war so Nummer 60 bis 70 der Welt, dann war irgendwie immer so um die 120, aber der war jedenfalls mal deutlich Top 100. Der ist nach Berlin gekommen, der hat dann für 50 Euro die Stunde Training gegeben und dann nach dem Training auch noch aus seiner Tasche heraus Schläger verkauft. So. Also das war so, wo du so dachtest, für jemanden, der eigentlich ein Weltklasse-Sportler ist, eine fast eine beschissene Ausgangslage, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass das, was notwendig ist, nämlich auch so das beständige Trainieren und das professionelle Trainieren, ja auch wiederum schwierig wird, wenn du wie so ein Handelsvertreter A unterwegs bist und dann noch immer Training geben musst. Du wirst ja vom Training geben nicht besser. sondern im Zweifelsfall sogar eher noch schlechter, weil du, ne, also so, also zumindest nicht, wenn du diese, ne, wenn du irgendwo hinkommst und nicht selber trainierst, sondern eigentlich irgendwie das ganze Wochenende irgendwelche Anfänger trainierst, die dir Geld geben, da dachte ich so, ja, das ist schwierig. Und da fragte ich mich, ob das wohl heute noch so ist, ob die Nummer 70 der Welt das heute auch noch so macht oder ob der Sport, weil er jetzt größer geworden ist, jetzt schon ermöglicht, dass derjenige auch schon über nationale Sponsoren oder regionale Sponsoren oder wie auch immer vielleicht besser davon leben kann. Das weiß ich nämlich nicht.
Ja, aber ich glaube, ich fand das sehr spannend, was Jürgen gerade gesagt hat. Diese Besonderheit eben, du hast 40 Spanier, die sind vielleicht unter den Top 70 und dann hast du aber ein deutsches Paar, ist natürlich dann für das deutsche Paar in ihrem Land, in ihrem Markt sozusagen, total, dann natürlich erstmal einfacher. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen ja dann auch die nächsten Steps ja sein wird. Also unabhängig von der Faszination, aber wie bekommt dieser Sport auch noch eine andere Öffentlichkeit? So, das finde ich schon. Ich komme aus dem Journalismus und ein alter Kollege von mir, der auch im Sportbereich Berichterstattung macht, man tut sich da wahnsinnig schwer, eben auch Berichterstattung über Padel durchzuführen, weil es eben noch nicht so wirklich greifbar ist. Und ich glaube, das ist aber einfach irgendwann auch nochmal ein wichtiger Punkt, eben auch medial eine Öffentlichkeit für diesen Sport zu finden, auch nochmal breiter, um dann eben, wie du es vorhin mal gesagt hast, ist es keine Wassersportart. Das ist einfach, das muss das allererste Ziel sein.
Und eine ganz wichtige Frage, finde ich, entsteht auch daraus, weil das ist auch eine Frage an Jojo jetzt als neuer Trainer der Senioren. Denn du hast es ja schon angedeutet, bei dir hat ja ein großer, wie sagt man das, ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Vom wirklichen Padel-Kritiker zu einem Padel-Junkie innerhalb von eigentlich 24 Stunden, wenn man so will. Und jetzt ist die Frage, weil das große Ziel von Peter ist jetzt, dass er besser wird im Padel als ich. Und dass er auch, ich sag's einfach mal, jetzt ist die Frage an dich, Jojo, was muss Peter machen, um in die Nationalmannschaft zu kommen? Nicht sozusagen wie, also welchen Weg muss er gehen? Was würdest du ihm empfehlen? Was ist der Weg für ihn, jetzt schnell besser zu werden, um mich zu schlagen und dann von dir nominiert zu werden?
Ich glaube, der Weg führt nicht darum herum, viele Stunden auf dem Platz zu verbringen. Nur jetzt ist die Frage, wie verbringst du die Stunden clever auf dem Platz? Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen zu sagen, okay, schnapp dir tatsächlich mal für ein paar Sessions einen guten Coach, der dich eben an die Hand nimmt, der dir die wichtigsten technischen Elemente eben zeigt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann geht es aber irgendwann, wenn das Konstrukt stimmt, weil für mich ist es gar nicht so entscheidend, wie du den Schlag spielst, sondern für mich ist es dann irgendwann viel, viel wichtiger, mit welcher Intention, also was machst du auf dem Platz, und da brauchst du dann einfach Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf. Also da dann wirklich auf die Turniere gehen, die Turniere abgrasen. Da brauchst du natürlich im besten Fall einen Partner haben. Ich meine, dadurch, dass ihr jetzt Long-Term Konkurrenten seid, hätte ich euch jetzt zweimal zusammengetan. Aber da musst du dir einen Partner finden, einen Partner suchen wieder und dann gibst du dann da so Gas. Also was bist du für ein Alter?
44.
Wenn ich so eine Frage mal stellen darf.
Ja, 44. Okay. Also geht ja noch. Da ist ja noch, da ja, ist ja, ja noch, also da ist ja, ja wirklich Luft. Und ich muss eine Sache nur kurz sagen, weil ich hatte das letzte Woche auch in unserer Folge. Ich habe das jetzt wieder gemerkt. Ich finde es jetzt gerade am Anfang, finde ich es sehr erfrischend, ständig mit anderen Partnern zu spielen.
Ja.
Also jetzt nicht vielleicht sozusagen so eine Sicherheit daraus zu bekommen, auch einen Partner kennenzulernen. Sondern ich bin jetzt sozusagen in der, wie nannte man das früher als Jugendlicher, so in der wilden Phase. Ich finde das total spannend, weil eben auch zu sehen, und auch zu lernen daran, also wie spielt der jeweilige andere Partner, mich auch gar nicht so sehr erstmal schon mal darauf einstellen zu müssen. Aber ja, das ist mein Ziel und ich werde die schlagen, Jasper.
Und darüber haben wir auch noch nie gesprochen eigentlich, weil es gibt ja Leute, die wollen einfach nur auch gut Padel spielen, die wollen Spaß am Padel haben und es gibt Leute, die mögen unbedingt den Wettkampf. Also ich zum Beispiel, ich mag es total gerne, einfach Turniere zu spielen, weil ich glaube, dass ich immer... Ich glaube, dass ich im Wettkampf besser spiele als so im Alltag. Irgendwie löst es bei mir ein höheres Maß an Konzentration oder Fokus aus oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich fühle mich da wohl und ich mag das. Ist das was, was du dir jetzt mal ernsthaft, ist das was, was du dir vorstellen kannst? Also Turniere zu spielen, wettkampfmäßig zu betreiben? Oder hast du das Gefühl, du hast den Spaß so wie ein Henning Hüfner-Kruse, den wir beide kennen, der ein gemeinsamer Bekannter, der spielt. Ich glaube, der hat gar nicht so viel Intention, Wettkämpfe zu machen. Der freut sich einfach, wenn er regelmäßig mit seinen Freunden, mit seinen Buddies sich einen auskloppen kann auf dem Platz und auch gewinnen will. Aber der würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwo hinzufahren in eine andere Stadt, um da ein Turnier zu spielen.
Also ich muss das, Jojo wird das ja jetzt nicht so sehen. Der Tisch ist ja ganz gut und ich bin hier völlig außer Form. So, also ich will erstmal in Form kommen. Mhm. Die zweite Frage definitiv beantwortet. Natürlich Turnier spielen. Mhm. Meine Frau hört ja unseren Podcast nicht im Gegensatz zu deiner, deshalb kann ich das auch sagen. Ich habe sie und zwei Kumpels, die haben alle drei noch nie gespielt,
ja.
Vor ein paar Tagen mitgenommen. Ey, ich wäre fast ausgerastet. Ich wäre fast ausgerastet, als ich gesehen habe, also wie alle sich benommen haben, also oder sich auf dem. Deshalb, ich liebe die Challenge, ich liebe die Herausforderung und deshalb ist es auch ein klar formuliertes Ziel. Turniere auf jeden Fall und deshalb, ich muss einfach sagen, dieser Sport ist einfach faszinierend. Es ist einfach, ich kann das auch wirklich nicht beschreiben, was Jo vorhin gesagt hat, mit einem Partner ein Jahr ohne zu spielen oder ohne sozusagen um Punkte. Total nachvollziehbar, total nachvollziehbar. Ich glaube, mein größter Gegner ist die Ungeduld, aber man lernt ja nicht aus. Du kommst ja aus dem Tennis, so. Heute spielst du noch Tennis. Wenn du dich entscheiden müsstest, Tennis oder Padel, du darfst nur noch eins.
Sorry, bevor der die antwortet, das ist wirklich die Frage, nach allem, was er gesagt hat, glaubst du, dass
diese Geburt dieses Podcasts, wird der Sport, ist er wie eine heiße Affäre, die er vielleicht auch mal länger geht, oder ist es die große Liebe? So, und das ist jetzt bei Jojo, hatte ich das Gefühl, bei der Tennis-Vergangenheit, dass die Antwort vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber dann ist ja offenbar klar.
Ja, tatsächlich, ich würde ein kleines Aber dazu setzen. Also jetzt in dem Stadium, wo ich bin, jetzt gerade in dem Alter, würde ich sagen, auch mit der Erfahrung, ja, immer Paddel. Also immer wieder Paddel. Nur ich würde diesen Weg, den ich gegangen bin, erst mit Tennis anzufangen, leistungsmäßig Tennis gespielt zu haben, Paddel irgendwann gestartet zu haben, finde ich fast cooler, weil das war so auf einmal für mich nach 20 Jahren nur Tennis, nur Tennisplätze, was Neues zu sehen, das war richtig geil. Das hat nochmal ein neues Feuer in mir entfacht. Und wenn ich jetzt mit Paddel als Kind nochmal neu starten würde und nur Paddel spielen würde, vielleicht würde ich dann auch, brauch mal was anderes. Vielleicht wäre das dann anders gelaufen.
Und man muss ja auch die richtige Sportart für sich, also das finden, wo man das Maximale aus sich rausholt. Und da will ich gar nicht, negativ sein. Aber welcher Ranglistenplatz in Deutschland hattest du als Tennisspieler?
Boah, ich glaube, das höchste der Gefühle war um die 300 deutsche Rangliste.
Und im Padel?
Also, Uno.
Ja,
das soll auch so bleiben.
Ja, also sehr schön. Noch Fragen?
Ganz lieben Dank, Jojo, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hoffen, wir können den Sport einfach auch mit diesem kleinen Podcast immer weiter voranbringen. Es ist einfach ein fantastischer Sport für dich und deinen Partner in diesem Jahr. Viel Erfolg, dass ihr eure Ziele erreicht, annähernd erreicht. Genau, alles Gute, alles Liebe.
Ja, vielen Dank auch von mir. Wir hören uns sowieso bald und für alle, die es nicht wissen, du machst Deutschland zum Senioren-Weltmeister bei der nächsten Weltmeisterschaft und das finden wir alle fantastisch.
Aber nur ohne Jasper in der Mannschaft.
Vielen Dank dafür.
Danke, Jojo.
Gar kein Druck auf dem Kessel, aber danke. Ja.
Paddle Time. Der Paddle-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.